Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zur 224. Folge der Dunkelkammer. Mein Name ist Edith Meinhardt. Heute geht es ein weiteres Mal um die Salzburger Nonnen aus Goldenstein. Ihre Geschichte, um die es in den Episoden 213, 215 und 219 bereits gegangen ist, hat eine Wendung genommen, die auch mich, offen gestanden, ziemlich überrascht hat. Schwester Regina, Schwester Bernadette und Schwester Rita haben das Altersheim, in das sie gegen ihren Willen gebracht worden waren, mit wehender Schwesterntracht verlassen, um ihre klösterlichen Gemächer in Elsbeten, aus denen sie rund um Weihnachten 2023 ausgesperrt worden waren, wieder in Besitz zu nehmen. Sie sind, um es in ihren Worten zu sagen, nach Hause gefahren. Gegen den ausdrücklichen Willen ihres Ordensoberen, Markus Grasel, seines Zeichens Propst der Augustiner Chorherren in Reichersberg. Was hat die betagten Ordensfrauen zu diesem Ungehorsam getrieben? Wie erlebten sie den Moment ihrer Rückkehr? Wie schaut es in ihren Räumlichkeiten jetzt aus? Wie finden sie sich in ihrem alten Kloster zurecht? Und wie geht es jetzt weiter? Propst Markus Grasel sprach in einer ersten Stellungnahme von einer unverständlichen Eskalation. Doch der Reihe nach. Ich bin nach Salzburg gefahren, um Schwester Bernadette, Schwester Rita und Schwester Regina bei ihrer entschlossenen Geheimaktion zu begleiten. Dieses Mal war ich nicht die einzige Journalistin vor Ort. Auch der ORF, die Salzburger Kronenzeitung und der Privatsender ATV Puls 24 waren da. Tags darauf meldete sich noch ein Team von Servus TV an. Kurz die unverhoffte Rückkehr der Augustiner Chorfrauen, für die im Vorfeld einiges an diskreter Planung und am Tag X dann starke Möbelpacker und ein Schlüsseldienst aufgeboten werden musste, sorgte für Schlagzeilen. Es ist Donnerstag, 4. August, früher Nachmittag. Im Zimmer 228 der Seniorenresidenz Schloss Karlsberg sitzt Schwester Regina angezogen auf dem Bett. Auf dem Tisch stehen die Reste des Mittagsmahls. Es hat Fleisch und Kraut gegeben. Den Schokoladepudding hat die Ordensfrau nicht angerührt. Schwester Rita und Schwester Bernadette sind bereit zum Aufbruch. Die Augustiner Chorfrauen werden nur das Nötigste mitnehmen. Rollator, Handy, Reisepass. Ihre Habseligkeiten wird eine ehemalige Goldenstein-Schülerin in Schachteln verstauen und ihr mit dem Umzugswagen, der vor dem Eingang bereitsteht, hinterher schicken. Heute sind alle Hände gefragt. Im Zimmer herrscht fiebriges Durcheinander. Freude, gemischt mit leichter Wehmut, bestimmt die letzten Minuten vor dem Aufbruch.
Ja, es ist natürlich zweifach. Einerseits sind wir hier jetzt fast 2 Jahre gewesen. Wir hatten täglich heilige Messe, das war sehr wertvoll für uns. Wir haben auch Bekanntschaften gemacht, aber die bleiben ja dennoch verbunden, weil wir ja unsere Handys haben. Und die Gegend, wo wir jetzt gerade waren, war natürlich wunderschön, weil vor uns lauter Bäume sind. Und das haben wir in Goldenstein auch. Also insofern was ein kleines Stückchen Heimat, aber dennoch, es gibt kein anderes Gefühl als nur Freude und egal in welche Armut wir da jetzt hineinkommen, das ist uns auch bewusst, aber das nehmen wir gerne in Kauf.
Auch Schwester Regina hat gemischte Gefühle.
Einerseits Freude, andererseits Küsse und sicher, ja.
Aber was da auf Sie zukommt.
Ja, ja.
Schwester Regina tritt ein letztes Mal auf den Balkon hinaus, um sich von den Blumen zu verabschieden, die sie hier in Töpfe gepflanzt hat.
Ich liebe Blumen.
Haben Sie Lieblingsblumen?
Ja, schon. Die Rose liebe ich auch. Ja, eigentlich alles, was so leuchtet, habe ich gerne.
Christina mahnt zum Aufbruch. Die ehemalige Goldenstein-Schülerin hat über die Jahrzehnte immer Kontakt zu Schwester Regina Rita und Bernadette gehalten. Nachdem diese sehr unfein aus ihrem Kloster hinausbuxiert worden waren, wurde sie zu einer ihrer wichtigsten Stützen. Es ist ein freundlicher, sonniger Tag. Als die Schwestern am frühen Nachmittag die Seniorenresidenz hinter sich lassen und durch die automatische Schiebetür ins Freie treten, Schwester Bernadette und Schwester Rita auf ihren Rollator gestützt, warten die ORF-Reporterin Christine Baumgartner, der Salzburger Krone-Journalist Nikolaus Klinger und der freie Journalist Michael Hudelis, der für ATV Puls 24 und Bayerische Medien arbeitet, bereits vor der Tür. Ein paar Interviews, Fotos und Drehs gehen sich noch aus. Dann steigen die Ordensfrauen ins Auto ihrer ehemaligen Schülerin und ab geht es Richtung Goldenstein. Als das Kloster, das in Elsbeten südlich von Salzburg liegt, auftaucht, steigt auch unter den MedienvertreterInnen die Spannung. Hat die Heimleitung in Karlsberg den Ordensoberen Propst Markus Grasel bereits davon in Kenntnis gesetzt, dass die Ordensfrauen nach Goldenstein aufgebrochen sind? Von Reichersberg im Innviertel, wo die Augustiner Chorherren residieren, bis nach Goldenstein braucht man mit dem Auto zwischen 1,5 und 2 Stunden. Wird man versuchen, die Nonnen an ihrer Rückkehr ins Kloster zu hindern? Am Torbogen, der in den Innenhof des Anwesens führt, haben die Erzdiözese Salzburg und das Stift Reichersberg seit dem ominösen Übergabevertrag im August 2022 die neuen Herren auf Goldenstein ein Schild montieren lassen. Privatgrundstück steht in großen roten Lettern darauf. Unbefugten ist das Betreten und Befahren verboten. Es ist inzwischen fast 14 Uhr. Außer den Kolleginnen und Kollegen von Presse und Fernsehen ist niemand zu sehen. Ein Schlüsseldienst hat die Türen zu den alten Gemächern der geistlichen Schwestern geöffnet. Der Lastwagen der Umzugsfirma biegt um die Ecke. Ein Mann und eine Frau schleppen Säcke mit Decken und Matratzen und in Plastik verschweißte Mineralwasserflaschen ins Kloster. Kameras und Mikrofone umschwirren die Schwestern. Wieder drängen die Helferinnen und Helfer zur Eile. Jede Minute könnten sich Sicherheitsleute ihnen in den Weg stellen. Nervosität liegt in der Luft. Dann machen sich die Schwestern auf den Weg. Die Kameras bleiben vor dem Tor. Sie filmen den drei schwarzen Gestalten nach, während diese den hügeligen Innenhof zu ihrer Klausur hinaufstapfen und kleine Windböen an ihren Kopfschleiern zupfen. Ich gehe mit ihnen mit. Ihr erster Blick gilt den Pflanzen, den Blumen und Sträuchern. Schwester Rita kann ihre Fassungslosigkeit kaum verbergen. Wie das alles verwildert in nur 1,5 Jahren, klagt sie. Dann zieht sie die Hortensien und greift nach einer rosa Blüte. Die haben sich gewehrt, Gott sei Dank. Die Hortensien waren tapfer. Schwester Bernadette beschreibt ihre Gefühle so.
Ja, die erste Augenblick ist Freude. Aber der zweite Augenblick ist schrecklich, was die alles gemacht haben. Was hatten wir schöne Blumen und Sträucher, blühenden und alles zunichte gemacht. Es wird sich. Die Natur wird ihm schon noch zeigen, was Sache ist. Aber leider, die ganzen Himbeerplantage haben es abgemäht. Sowas von dumm. Entschuldigung so. Aber Himbeeren sind so hervorragend für die Gesundheit. Hätten es heute von Elsbeten geholt. Ist ja egal, was ich da nehme. Aber einfach abmähen.
Schwester Regina fügt an.
Ich fürchte mich vor dem Glashaus, vielleicht hoffen, dass nicht alles durcheinander ist und kaputt. Vielleicht hat der Angestellte gegossen, das muss ich erst sehen.
Nein, muss ich da leider enttäuschen. Oh. Der hat nicht mehr gegossen.
Ist alles kaputt wahrscheinlich. Ja, wir müssen halt wieder neu anfangen.
Dann geht es über knarrende Stiegen hinauf in den zweiten Stock. Der Treppenlift, mit dem die betagten Schwestern sich das Leben erleichtert haben, ist abmontiert. Man sieht in der Mauer nur mehr einige der Löcher, wo er befestigt war. Manche sind bereits zugespachtelt. Schwester Regina hebt die Arme. Aber so schön wegputzt haben's denn, sagt sie mehrmals hintereinander, so sauber wegputzt. Auf Oberösterreichisch, wie immer, wenn ihr eigentlich die Worte fehlen. Auf dem Weg nach oben öffnet Schwester Bernadette eine Kastentür. Schwester Rita ruft sie, der hat alles ausgeräumt. Das Entsetzen ist den Nonnen ins Gesicht geschrieben. Unsere ganzen wichtigen Sachen sind weg, ruft Schwester Regina herunter. Wo haben die das hingeräumt? Alles Wichtige für die Kirche, hört man sie klagen. Wenigstens die Heiligen haben sie hängen lassen. Das Schlimmste steht noch bevor. In den Zimmern der Klausur, jenem abgetrennten Bereich des Klosters, der den Schwestern zusteht, stapeln sich Gläser, Bücher, Stühle, Säcke, Kleidung, Kisten. Ich bin an der Seite von Schwester Rita, als sie die Tür zu ihrer sogenannten Zelle öffnet. Ich pack's nicht, sagt sie immer wieder. Die Habseligkeiten ihres Lebens herausgerissen, durchwühlt, auf einen Haufen zusammengeworfen.
Na, das ist alles heraus. Na, oder? Na, bin ich gespannt. Oder?
Das Waschbecken.
Das ist unbenutzbar. Das Siphon, der liegt da. Ich kann kein Wasser verwenden, weil das Ganze heraus ist. Das ist ja unsagbar. Schau, da hängt mein Klumpen drüss. Schaut her, meine Kleider hängen da. Da hat er nichts da dran. Spitze. Das ist der alte Bus ist der alte.
Die mütterliche Erbschaft von Schwester Bernadette war in dem Kasten versteckt, vor dem Schwester Rita, die Ordensoberin bis zur Übergabe des Klosters an die Augustiner Chorherren, steht. Sie weiß, dass die in einem Sackerl aufbewahrten rund 50.000 Euro nicht mehr da sind. Aber sie will sich trotzdem noch einmal selbst vergewissern.
Da habe ich das Geld, sicher. Schauen Sie, da habe ich so versteckt, habe ich mein Nylonsackerl mit Inhalt, habe ich einfach so hergestellt und da habe ich das Geld hergestellt. Nein, ist nicht der. Weil das war im Papier drinnen, ein längliches, ich glaube, es war entweder so ein Banksackerl oder ein Kuvert, das kann ich nicht mehr genau sagen. Das habe ich da hergestellt gehabt, ich weiß ganz genau. Ich schaue da auch noch einmal, nein, ich habe da, wo ich schön reingelangen habe können, da habe ich es sozusagen aufgeräumt gehabt. Nein, das ist wieder.
Das wird eine Weile dauern, das aufzuräumen.
Das glaube ich wohl. Ich weiß nicht, eins nach dem anderen halt. Da brauche ich einmal eine große Schachtel. Was ich wegschmeiße, das schmeiße ich in eine Schachtel. Und das andere werde ich mir dann selber den Schrank dann, wenn das Bett frei ist, werde ich mir dann den Inhalt aufs Bett tun und sortieren einmal. Ich will, dass wir neu anfangen. Na wirklich, wahr. Was du alles aufgemacht? Alles ist offen, alles ist. Wenigstens haben sie nicht alles ausgelaugt. Wahnsinn.
Das Wasser im Obergeschoss fließt, aber es ist kalt. Der Boiler befindet sich hinter einer versperrten Tür. Schwester Bernadette küsst und liebkost die Füße einer holzernen Jesusfigur am Kreuz, die auf dem Weg ins ebenfalls versperrte, grüne Zimmer an der Wand hängt. Seinen Namen verdankt das Zimmer den grün angemalten Wänden und den grün gepolsterten Möbeln. Schwester Regina spricht kaum ein Wort. Ich frage sie, wo sie wohnt.
Ja, das Zweite.
Ist sie in Ordnung?
Nein.
Auch nicht.
Wie schaut das aus?
Dann mach ich's auf. Ich habe keine Sorge aufgemacht.
Schwester Regina stützt sich am Türrahmen zu ihrem Zimmer ab und mustert das Chaos. Im Regal fehlen viele Bücher, nur ein paar stehen noch da. Auch bei ihrem Waschbecken hat jemand den Siphon abgeschraubt. Das Bett ist vollgeräumt. Ganz oben liegt die zum Buch gebundene Partitur von Beethovens dritter Symphonie. Im Zimmer nebenan lehnen Pressspanplatten an der Wand. Am Boden liegt zusammengerollt der rote, aus dem grünen Zimmer herausgerissene Teppich. Wir werfen nun einen Blick in Schwester Bernadettes Kemenate.
Du kannst eigentlich nur noch lachen. Was anderes gibt's denn? Dass sie die Frechheit hat, auch meinen Kasten, wenn sie ihn anschauen, er ist ganz leer. Alles herausgenommen, ich habe so auch Schulsachen noch drinnen gehabt. Meine Schuhe oben und da drüben waren noch meine ganz nigelnagelneue Schuhe. Neben dem Waschbecken unten, alles weg. Die haben sich die Schuhe für jemand anderen unter den Nagel gerissen. Ich habe mir in den Ferien in Utendorf gekauft. Und so ist es fertig. Was kannst nur noch lachen?
Lachen, um nicht zu weinen.
Ja, in etwa, aber Jesus ist in meinem Herzen. Fertig. Wir haben ein Dach über dem Kopf. In der Ukraine haben sie es nicht. Die haben auch alles verloren. Und haben sicher, ja, eben, die einen bekommen nicht einmal Helfer. Aber wir haben Helfer bekommen. Und wir werden noch weiter Helfer bekommen.
Eigentlich will sie ihr neuer Jordensoberer hier ja nicht haben. Fühlen Sie sich ein bisschen wie Einbrecher?
Er ist ja sowieso in Reichersberg, obwohl er bei meiner Strafe, ich habe ja eine Strafe bekommen von ihm. Das war dann die vierte eigentlich. Aber tut mir leid, ich habe nachgedacht, warum das Ganze? Und ich bilde mir ein, dass ich drauf gekommen bin, wir haben ihn nicht gehuldigt. Ich habe 5 Oberinnen, Schwester Rita ist die 5. Keiner dieser Oberinnen hat je eine Schwester gehuldigt.
Sie hatten bisher immer Ordensoberinnen und die haben sie gut behandelt.
Und die haben wir uns selber gewählt. Wenn wir es geahnt hätten, hätten wir uns St. Peter gewählt. Ich wiederhole noch einmal, am 9.11. bei diesem Fest hat er mir gesagt, weh, wenn er einen Brief von einem Rechtsanwalt bekommt. Meine spontane Antwort, die Wahrheit darf man immer sagen. Wir haben nichts dazugegeben, kein Jota und kein Stricher, aber auch nichts weggegeben. Das ist unwürdig, was sie machen, aber das ist mir egal. Wir kommen schon wieder. Wir werden halt schön arbeiten, das haben wir gewusst. Das aber, wir haben auch gnadenvolle Helfer.
Also Sie sehen sich raus, Sie werden diesen Neuanfang hier machen.
Sicher. Und wenn, schauen Sie, es sind so viele Schwestern hier im Kloster verstorben. Und ein paar sind natürlich im Krankenhaus verstorben, weil es Schlaganfall war oder es, ja, die andere auch. Es waren eigentlich lauter Schlaganfälle. Und die anderen haben wir gepflegt und sind. Und wir können gehen, Schwester Richter kann gehen. Alle drei können wir gehen, natürlich mit Rollator, aber das macht ja nichts. Wir sind nicht krank. Schwester Regina durch ihre Gartenarbeit hat halt gebrochene Wirbel, sagt uns aber nichts. Und ich sage nur, schau, Schwester Regina, Rita, das geht schief. Was ist da passiert? Sie wäre im Seniorenheim. Wäre sie vermutlich nach 2-3 Tagen tot gewesen. Sie hat dann angeordnet, von wem wissen wir bis heute nicht. Sie hat zu essen nur Haferflockenbrei mit Wasser gekocht, kein Geschmack drin, nichts. Und die Astronautenkost, 6 Wochen.
Und Sie haben sich dann um sie gekümmert?
Ich habe gesehen, dass sie mal abnimmt, jetzt bin ich sofort, habe ich ihr mein Mittagessen hinaufgebracht. Die hat die Balacinki gegessen, wie du nie vergessen. Jetzt habe ich ihr 14 Tage immer mein Essen hinaufgebracht, geteilt, was sie hat ja nicht einmal richtig essen können zuerst. Aber die Balacinki hat sie mit der Hand gegessen, bitte nicht mit Gabeln, um es so einen Hunger hat sie gehabt. Und dann nach 14 Tagen haben sie dann doch kapiert, dass sie ihr normales Essen bringen.
Das heißt, sie werden jetzt hier in diesen schwierigen Räumlichkeiten, weil es sind ja auch die Treppenlifte abmontiert, alles, was ihnen geholfen hat, den Alltag leichter zu bewältigen. Aber sie werden aufeinander schauen.
Ja, natürlich haben wir vorher gemacht. Schwester Rita hat alles gemacht. Ich habe da nichts machen brauchen. Und im Altenheim haben wir auch am Abend uns um Schwester Regina gekümmert. Sie hat es gerade gut bekommen, ihre Medikamente sowieso. Und was haben wir noch gemacht? Augen eintropfen und Toilette und das haben sie selber gemacht.
Fürchten Sie sich, dass der Herr Probst Sie wieder hinauswerfen wird wollen?
Ich sehe in Gottes Hand.
Immer wieder ist aus der Ferne die Stimme von Schwester Rita zu hören. Um Gottes Himmels Willen, wo haben die das alles hingetan? Und ab und zu blitzt unverhofft ein wenig Heiterkeit auf. Etwa dann, wenn Schwester Rita etwas entdeckt, das noch da ist.
Die braunen Nudeln wollte ich da drauf. Gott sei Dank, den haben sie nicht gesehen.
Hinter einer Tür hängt ein zerschlissener Schlafrock. Auf dem Gang steht eine Schachtel mit Kerzen. Neben einer Tür hat jemand eine Kiste Bier abgestellt. Schwester Rita hat im Mittelgeschoss Bettwäsche gefunden. Zimmer werden für die erste Nacht hergerichtet, Polster und Tuchenden überzogen. Erst dann ist Zeit, die Gedanken ein wenig zu ordnen. Ich frage Schwester Bernadette, wie es ihr geht, so kurz, nachdem sie das Obergeschoss ihres alten Klosters erstmals inspiziert hat.
Ich habe es erwartet, dass von einem Menschen für mich von solcher Art alles möglich ist. Alles.
Wir stehen wieder vor dem versperrten grünen Zimmer. An der linken Wand hängt die erwähnte Christusfigur, rechts ein Gemälde des Stifters des Klosters.
Und das ist unser Herr von Damen, der uns eigentlich nach Goldenstein gebracht hat. Da war vom Erzabt St. Peter von seiner Familie ein Erstkommunion in Wien. Und beim Gastmahl hat der Erzabt von St. Peter das kundgetan, dass Schwestern eine Niederlassung suchen oder ein Zuhause. Und er hat gesagt, ja, Schuss. Na, umgekehrt. Der Herr von Damen hat es dem Erzabt erzählt und der Erzabt hat gesagt, ja, Goldenstein steht sowieso leer, weil der Kaiser Josef II. Die Uni aufgelöst hat und alles. Und es war immer der Sommeraufenthalt der Universitätsprofessor in Goldenstein. So bescheiden waren die damals. Und das könnten sie haben. Und dann sind die Schwestern gekommen aus Rastatt, Baden-Baden. Die mussten, weil so strenge Klausur war, in verhängten Wagen zum Bahnhof fahren. Aber die ganze Stadt war versammelt. Das war 1877.
Damals, vor etwa 150 Jahren, sollten die Schwestern bei Nacht und Nebel aus ihrem deutschen Ordensdomizil weggebracht werden, um sich nicht von der Bevölkerung verabschieden zu können. Doch am Bahnhof hatten sich viele Menschen versammelt. Daran fühlte sich Schwester Bernadette erinnert, als sie vor wenigen Stunden in ihr Kloster zurückkam und eine Betreuerin aus dem Kindergarten, die zufällig auf dem Heimweg war, sie erkannte und aus ihrem Auto sprang, um die drei Ordensfrauen zu umarmen und zu drücken. Alle hatten Tränen in den Augen. Schwester Bernadette?
Die war jetzt gerade noch hier, fährt raus und hat uns so begrüßt. Ich glaube, sie haben es erlebt.
Jemand hat die Polizei alarmiert. Ein Streifenwagen nähert sich Schloss Goldenstein. Kurz darauf tauchen eine Polizistin und ein Polizist im oberen Stockwerk auf. Sie erkundigen sich genau, wie es den Schwestern geht, ob sie medizinisch und auch sonst mit allem Nötigen versorgt sind. Nachdem sie festgestellt haben, dass Betreuerinnen und Helfer ein enges Netzwerk für die Nonnen geknüpft haben, weder Gefahr im Verzug noch eine verwaltungsrechtliche oder strafrechtliche Übertretung vorliegt, nehmen sie die Personalien von allen Anwesenden auf und verabschieden sich wieder. Ein paar Stunden sind vergangen, seit die Schwestern ihr neues, altes Domizil bezogen haben. Der erste Schreck hat sich ein wenig gelegt. Schwester Rita?
Ja, ich bin irgendwie innerlich schon unruhig, aber ich bin eigentlich glücklich, dass wir es geschafft haben, dass wir wieder in dem Kloster, wo ich 1962 eingetreten bin, wieder zu Hause sind, unterstrichen.
Schwester Bernadette steht vor dem frisch überzogenen Bett, in dem sie heute schlafen wird, und sagt:
Unglaublich. Es ist so, ich habe nie Bedenken gehabt irgendwie. Ich war immer innerlich immer ruhig, aber wirklich zu Hause im Kloster angelangt zu sein und noch dazu in diesem Raum, wo ich als Postulantin eingetreten bin und hier meine ersten Nächte verbracht habe oder ein Jahr lang. Es ist so berührend.
Genau in diesem Raum?
Genau in diesem Raum.
Werden Sie heute gut schlafen?
Sicher. Ich kann an und für sich immer gut schlafen. Und heute natürlich.
Ja.
Weil meine auch glücklich sind. Wie kann es anders sein, als wir drei glücklich sind?
Die erste Nacht bricht an. Auch ich verabschiede mich. Die Nonnen von Goldenstein haben es in die Abendnachrichten geschafft. Ordensschwestern besetzen Kloster in Elsbeten, vermeldet die ORF-Sendung Salzburg heute. Die ZIP 1 berichtet über die, Zitat, ungewöhnliche Protestaktion der Augustiner Chorfrauen. Die medialen Wellen werden sich in den folgenden Tagen nicht legen. Nonnen von Goldenstein besetzen Kloster, berichtet der Sender Servus TV am nächsten Tag in seinen Abendnachrichten. ATV Puls 24 räumt der, Zitat, Nonnenrebellion im Flachgau breiten Raum ein. Die Kronenzeitung berichtet laufend über die Nonnen von Goldenstein und hebt sie einmal sogar auf das Titelblatt der Österreich-Ausgabe. Der Propst des Stiftes der Augustiner Chorherren in Reichersberg, Markus Grasel, veröffentlicht noch am 4. Dezember eine schriftliche Stellungnahme. Darin heißt es wörtlich: Als Ordensoberer der drei verbliebenen Augustiner Chorfrauen nehme ich meine Sorgfaltspflicht für die drei Schwestern selbstverständlich wahr. Es ist mir völlig unverständlich, warum die Schwestern heute die kirchlich geführte Seniorenresidenz ad hoc verlassen haben, da sie dort eingebettet in eine Gemeinschaft und vor allem absolut notwendige professionelle und gute medizinische Betreuung sind. Die Räume im Kloster sind nicht mehr benutzbar und entsprechen in keiner Weise den Anforderungen einer geordneten Betreuung. Es ist klar, dass ein selbstständiges Leben im Kloster, insbesondere aufgrund der prekären gesundheitlichen Situation der Schwestern, nicht mehr möglich ist. Und weiter? Über mehrere Jahre wurde intensiv und in vielen Gesprächen, in die auch die Erzdiözese Salzburg involviert war, mit den Schwestern überlegt und geplant, wie die Zukunft des Klosters aussehen könnte. Eines der Herzensanliegen der Schwestern war die Fortführung der Mittelschule am Ort. Diesem Wunsch wurde entsprochen. Die Übersiedlung in die Seniorenresidenz wurde aufgrund der prekären Situation unumgänglich. Die Aktionen der letzten Wochen und die aktuelle Eskalation sind vor dem Hintergrund der jahrelangen Bemühungen und der Zustimmung der Schwestern völlig unverständlich und lassen mich ratlos zurück. Als Oberer kann ich den Schwestern nur dringend raten, in die Seniorenresidenz zurückzukehren. Zitat Ende. Am Tag nach der sogenannten Besetzung des Klosters Goldenstein durch Schwester Bernadette, Regina und Rita fahre ich zurück nach Wien. Die Nonnen leben sich ein. Ständig melden sich Besucher an und spenden Zuspruch. Die ehemalige Goldenstein-Schülerin Christina schafft eine Kaffeemaschine für die Schwestern an. Am Sonntag, für die Nonnen ist es der vierte Tag seit ihrer Rückkehr, spreche ich noch einmal mit Schwester Bernadette. Dieses Mal nicht persönlich, sondern über das Telefon. Wie sie sich eingelebt haben, erkundige ich mich.
Ja, eigentlich wunderbar. Nicht nur, dass wir in unser Haus zu Hause gekommen sind, in unser Kloster, in unsere Klausur, nur die letzten Tage gab es keine Klausur. Wir hatten so viel Helfer. Und wir haben natürlich auch unser Zuhause eingerichtet. Es ist nicht mehr so wie gewesen. Wir haben heute erfahren, dass sie unsere guten Sachen mit zwei LKWs weggefahren haben.
Was waren denn die guten Sachen?
Ja, mein Großpass, das war eine Monstranz meiner Großeltern. Die hat man ausgetauscht mit einer blechernen. Schwester Rita hat erkannt, dass das nicht unsere Familienmonstranz ist. Mein guter Fotoapparat, die Leica, die ich von meiner Tante geerbt habe. Und alles, ja, Mutter Gottes, Kreuze. Und von meinen Schulsachen, die ich jetzt brauchen könnte, weil ich die ganzen Lehreraufträge hatte und auch die ganzen Rezepte noch von der Schulküche, ist alles weg. Alles weg. Und wir vermuten, dass in Reichelsberg, nur Vermutung bitte, ein Flohmarkt ist, wo unsere Sachen verkauft werden. Es ist so erschütternd, dass man so mit Genuss sich bereichert an unseren Sachen. Und wir sind nicht tot. Es ist im Vertrag, dass wir bis zu unserem Tode hier im Hause bleiben können. Jetzt müssen wir halt nur noch nachfragen, wo der Flohmarkt ist und ob wir den noch stoppen können, weiß ich nicht. Ob die zwei LKWs zurückkommen können, dass wir schauen, gibt vielleicht sicher was, was am Flohmarkt verkaufen können. Aber unsere wertvollen Sachen, Familien oder Dokumente oder was zur Kuckuck was.
Und Erinnerungsstücke?
Ja, sicher. Die Familien, mein Neffe lebt, dem wollte ich die ganzen Filme geben. Und er wollte sie umarbeiten lassen.
Welche Filme?
Er wollte die Kinderfilme aus seiner Kindheit noch. Und dann bis er war 13,5, wie die Mama gestorben ist. Und die Kleine war 11, 10 Jahre. Und da waren ganz entzückende Aufnahmen noch von der Mama und alles. Ich weiß nicht, was die mit ihm gemacht haben.
Zu ihren Erinnerungen gehört auch die gemeinsame Schulzeit mit Romy Schneider, die später als Schauspielerin und Sissi-Darstellerin berühmt geworden ist.
Ja, haben wir natürlich auch. Ja, die waren leider auch alles gestohlen worden. Ich war ungeschickt, es war mein Fehler, weil immer die Leute das sehen wollten, die Fotos und so weiter. Jetzt habe ich das alles im kleinen Sprechzimmer gelassen, dass ich nicht immer hin und her muss. Und dann war auf einmal alles weg. Auch mein Familienalbum ist weg gewesen. Schlimm. Und es hat Klassentreffen gegeben am 28. Dezember 1954 oder 53. Nein, ich war schon Schwester. Muss später gewesen sein. Sagen wir 10-jähriges oder 5-jähriges Klassentreffen. Dann hat sie, weil es Weihnachten war, 2 Flaschen Glühwein gebracht. Und keiner von den Mädels wollte den Glühwein trinken. Jetzt war sie so enttäuscht, dass sie da ihren Glühwein bringt, sicher keinen schlechten. Und weil sie, die Filme waren so gedreht oder 1, 2, zuerst der weiße Flieder, wenn er wieder blüht, und dann die Sissi-Filme. Und da war, glaube ich, vorher noch ein anderer, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall ist sie oft, längere Zeit öfter gekommen, aber wie sie dann in Paris war, nicht mehr in Deutschland oder Berchtesgaden, dann sind die Besuche ausgeblieben.
Die Briefe, die Fotos von Romy Schneider, weg?
Ja, natürlich. Ist alles weg. Ich finde es so ungehörig.
Alles, was von Wert war, sei verschwunden, fasst Schwester Bernadette zusammen. Auch die beiden Bankkonten, auf denen die Gehälter der Ordensfrauen landeten. Was ist mit den Dokumenten, mit der Konstitution ihrer Föderation gewissermaßen das Regelwerk der Augustiner Chorfrauen? Sind sie wieder aufgetaucht?
Nein, ich habe noch nichts gesehen. In dem einen Zimmer seien angeblich ein Haufen Sesseln und Möbelstücke untergebracht. Es war noch dunkel, ich bin dann noch nicht hinuntergekommen. dass ich nachgeschaut hätte, weißt du. Aber ich habe noch kein einzigen, weder Taufschein noch meine Firmenzeugnisse noch die Schulzeugnisse oder von meiner LBA. Die Zeugnisse ist alles weg, vorläufig oder nicht zu sehen.
Propst Markus Grasel stellt es in seinem bisherigen Statement so dar, als hätte er mit den letzten drei verbliebenen Augustiner Chorfrauen seit langem über die Zukunft ihres Klosters gesprochen und ein Einvernehmen herzustellen versucht. Stimmt das, Schwester Bernadette?
Ist vollkommen gelogen. Entschuldige, dass ich das sage, aber er hat nie mit uns gesprochen. Er ist wohl anfangs noch zu Besuch gekommen, hat mir einen halben Kanister Lurzwasser gebracht oder sonst banale. Ja, da hat er mich ja dann unterschreiben lassen. Das war noch zu guten Zeiten. Natürlich haben wir ihm geglaubt. Und wie ich unterschrieben hatte, hat er einen tiefen Seufzer gemacht, der Erleichterung. Dann, wie er mich auf Pflegestufe 4 gebracht hat, war er auch wieder erleichtert, hat die Arme in die Höhe genommen. Gott sei Dank hat uns das Sozialamt übernommen. Hinterher sind wir draufgekommen, dass das eigentlich Betrug an Österreich war, weil wir das nicht brauchten und er hat uns da auf. Inzwischen ist vor ein paar Wochen eine Ärztin gekommen und hat mich wieder runtergestuft auf Stufe 3, weil ich keine Pflege brauchte, außer Bandagen. Aber sonst nichts. Ich habe mich selber geduscht, ich habe mich selber gewaschen, angekleidet und meine Sachen hinuntergebracht zur Wäscherei, habe alles selber gewaschen, aufgehängt oder in den Trockner gegeben und habe alles selber gebügelt, was zum Bügeln war. Wenn was zum Flicken war, bin ich an der Nähmaschine gesessen und habe alles selber geflickt und genäht und bin dabei, mir einen neuen Schleier zu nähen, weil der geschenkte so eng war. Es schaut halt nicht gut aus für mich, aber es geht schon. Und so konnten wir, ich und meine Mitschwestern, selber verpflegen.
Funktioniert alles Nötige? Der Treppenlift ist weg, aber haben Sie Wasser, Strom, Essen?
Ja, Wasser ist natürlich schade. Es funktioniert nur ganz am Ende oder am Anfang des Ganges und bei den Toiletten hinten. Aber man hat uns auch die zweite Toilette genommen. Das hat man als Humpelkammer verwendet. Wir werden die auch entsorgen, die Humpelkammer, oder am Dachboden hinauf und kaufen uns eine zweite Toilette. Das ist immer so geplant gewesen von unseren Oberinnen von 1882. Sogar so praktisch, wenn das mit zwei Toiletten braucht, wenn mehrere Leute da sind.
Woher bekommen Sie Essen?
Ja, jetzt, wir sind so lieb betreut. Das bekommen wir jetzt von unseren bekannten Gasthäusern und zwar geschenkt. Es wurde uns alles geschenkt, auch heute das Mittagessen vom Dr. Wirt. Und Gulasch haben wir bekommen. Dann die Philippinen haben uns jetzt wieder gebracht. Die haben Frühlingsrollen herausgebraten und dann ihr philippinisches Nudelgericht und Reis bekommen mit der berühmten scharfen Soße. Na, wir sind so behütet.
Geht es nach Schwester Bernadette, gibt es im Trakt der Augustiner Chorfrauen bald wieder eine Küche. Sie freue sich darauf, an den Kochtöpfen zu stehen. Ich frage die Ordensfrau nach ihrer Lieblingsspeise.
Lieblingsspeise? Schwer zu sagen. Das eine ist Apfelstrudel, so wie meine Mama ihn gemacht hat. Die Äpfel haben wir aus dem Garten. Und das zweite sind Eiernockerl. Einfach Nockerl nebenbei Eierspeis gemacht und die zusammengegeben mit Salat, mit grünen Salat. Palatschinken habe ich auch noch sehr gern. Mama hat halt herrlich gekocht, das muss ich schon sagen. Und dadurch konnte ich das Gott sei Dank auch meinen Kindern dann in der Schule übergeben.
Auch ein Arzt habe bereits vorbeigeschaut, habe ihre Beine bandagiert und die Medikamente der Nonnen überprüft. Medizinisch fühlten sie sich gut betreut. Der Vizebürgermeister der Stadt Salzburg, Kai-Michael Dankl, habe sie besucht und Unterstützung angeboten. Nur von der Erzdiözese Salzburg und von Propst Markus Grasel hätten sie nichts gehört zu Schwester Bernadette. Fürchtet sie noch böse Überraschungen von dieser Seite?
Wir sind in Gottes Hand. Alles, was geschieht, werden wir dann erleben oder sehen. Ich bin innerlich so ruhig. Jetzt habe ich ein Erbe meiner Eltern. Die waren alle tiefgläubig, aber wirklich normal tiefgläubig. Das haben sie uns Kindern übergeben.
Am 8. September beginnt in Salzburg wieder die Schule. Was bedeutet das für Schwester Bernadette?
Eine herrliche Freude, mit Kindern wieder zusammen sein zu können. In den Pausen.
Das neue Schuljahr wird mit einer Frühmesse eingeläutet. Die Augustiner Chorfrauen würden gerne daran teilnehmen. Doch der Zugang zur Kapelle, die eigentlich fast eine Kirche ist und 200 Menschen Platz bietet, ist ihnen versperrt. Die Ordensfrauen haben einen Dekan gebeten, ihnen die Kommunion zu spenden. Er sei von seinem Pfarrer daran gehindert worden, schildert Schwester Bernadette.
Das ist schmerzlich. Das ist der einzige Schmerz, wirkliche Schmerz, muss ich sagen, dass wir da keine Kapelle haben, die geöffnet ist für uns und natürlich keine heilige Messe.
Sie wünscht sich nichts sehnlicher, als dort zu sitzen, wo sie immer gesessen ist.
Vorne im Chorgestühl. Linke Seite beim Herrn Josef, ziemlich am Anfang, in der Mitte. Also Richtung Seitenaltar beim Heiligen Josef, da war mein Platz.
Hört man Schwester Bernadette zu, fehlt es ihr an kaum etwas, außer einem spirituellen Klosterleben.
Das mangelt noch, aber Gott, wir sind in Gottes Hand und wir haben da keine Bedenken. Es wird kommen, wann Gott es will.
An Gottvertrauen hat es den Ordensfrauen nie gemangelt. In unserem ersten Gespräch, das in Episode 213 nachzuhören ist, war Schwester Bernadette bereits zuversichtlich, irgendwann nach Goldenstein zurückzukehren, nach Hause. Offen gestanden, ich war damals skeptisch. Wie schaut Schwester Bernadette zurück?
Wir hatten doch keine Ahnung, wer uns helfen kann oder könnte. Wir haben an das gar nicht gedacht, sondern es ist einfach wie zugeflossen, wie ein Wildbach, möchte ich beinahe sagen, haben wir Hilfe bekommen.
Hat sie das überrascht?
Ja und nein. Dadurch, dass wir immer das Vertrauen haben, dass wir in Gottes Hand sind, dass Gott fügen wird, wie es sein wird, aber dass wir so viel Hilfe bekommen und so erfreut sind. Wissen Sie, was mich am meisten gestern beeindruckt hat? Es ist ein Zug vorbeigefahren und wie er bei Goldenstein war, hat er so einen hellen, lauten Pfiff losgelassen. Und einer, der sich da auskennt von den Helfern, hat gesagt, der hat einen Freudenpfiff losgelassen. Es gibt bei der Bundesbahn einen dunklen Pfiff, der vorsichtig ist oder wenn ein Unfall ist oder wie immer, der ist ganz dunkel. Aber dieser Pfiff war ganz hell und ganz herrlich. Nachdem ich erfahren habe, was es wirklich bedeutet hat, habe ich mich 10-mal so gefreut.
Zum Abschied wiederholt Schwester Bernadette ihr Credo in Richtung Propst Markus Grasel und Augustiner Chorherrn.
Wir sind in Gottes Hand. Und wenn Sie noch ein bisschen Glauben selber hätten, dann werden Sie hoffentlich merken, dass das Luftstreiche sind, was sie da unternehmen möchten.
Und einmal mehr schließt sie die Bitte an,
dass niemand aus der Kirche austritt, weil wir es auch noch drinnen geblieben sind. Es geht uns um Jesus Christus, der am Kreuz seine Kirche gegründet hat und sie bis in alle Ewigkeit behütet. Er hat selber gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und diesen Glauben haben wir. Und den wünsche ich allen Menschen, die das hören, dass sie auch tief im Herzen Jesus haben und anbeten. Ist mein Amen.
Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.